Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so vor allem im Hobbysport man die größten Leistungssprünge macht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will es jetzt nochmal wissen, will im Halbmarathon eine neue Bestzeit aufstellen und dann Höhentraining betreibt, dann wird er viel größere Leistungssprünge machen als Athleten, bei denen das Höhentraining noch ein paar, die kratzen halt dann noch ein paar Prozent raus.
Höhentraining. Das kennt man ja aus dem Profi-Ausdauersport und den alpinen Disziplinen. Aber lohnt es sich auch im Freizeitbereich? In dieser Folge sprechen wir mit Sportwissenschaftler Flavio Mannhardt über die Effekte von Höhentraining und warum es auch für ambitionierte FreizeitläuferInnen hochinteressant sein kann. Flavio ist selbst begeisterter Skibergsteiger, Rennradfahrer und Inhaber des Hypoxicums, dem Münchner Institut für Höhentraining. Dort hat er tagtäglich mit Menschen zu tun, die ihre sportliche Leistung oder Gesundheit durch Hypoxietraining optimieren wollen. Denn durch gezielte Reize in sauerstoffarmer Umgebung kann der Körper lernen, mehr Sauerstoff zu transportieren, Fette effizienter zu verbrennen, die VO2 Max zu steigern und sogar den Laktatstoffwechsel zu optimieren. In der Folge sprechen wir darüber, welche Methoden des Höhentrainings es gibt und wie sie am wirksamsten sind. Also vom Höhenzelt zur Hypoxiekammer und dem klassischen Trainingsansatz Live High, Train Low. Wie sich Höhentraining in den Trainingsalltag und vor allem die Wettkampfvorbereitung integrieren lässt und welche Fehler man dringend vermeiden sollte, erfährst du gleich. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und wünsche viel Spaß mit der Folge. Hallo Flavio, willkommen bei uns im Podcast. Hallo nach München, wie geht's dir?
Ja, hi, mir geht's gut, danke und danke, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr. Wir nehmen ja an einem Montagmorgen auf. Und da wollte ich dich direkt mal zu Beginn fragen, hast du dieses Wochenende denn schon irgendwie sportlich ausschöpfen können? Willst du da irgendwas teilen?
Ja, ich meine, wir hatten ein langes Wochenende hier in Bayern. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war.
Ja, Brückentag hatten wir nicht, aber wir hatten den Donnerstag.
Ah, genau. Okay, wir haben uns Brückentag genommen bei uns im Hypoxicum. Und somit konnte ich auch schon Rennrad fahren gehen am Wochenende und habe einfach Zeit für mich gehabt mit schönem Wetter. War gut.
Ja, voll schön. Also ist so Rennradfahren dein Sport, würdest du sagen? Oder teilst du dich da auf? Bist du da auch in den Bergen unterwegs? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, sowohl als auch. Also der Background ist vielleicht doch eher Berge und Radfahren seit 10 Jahren ungefähr und jetzt auch wieder ein bisschen mehr.
Ja, ja, okay. Und in den Bergen bist du dann aber auch nicht jedes Wochenende, sondern nur mal so?
Naja, es kommt darauf an, wie man Berge definiert tatsächlich. Ich habe ja irgendwie das Privileg, südlich von München zu leben, im bayerischen Voralpenland. Und somit habe ich die Berge vor der Haustür. Die hohen Berge, die sind ja in den Alpen eher so im Westen dann, Österreich, Schweiz, Frankreich. Da bin ich dann einmal im Jahr vielleicht.
Ah, okay, verstehe. Und machst du selber dann, ich meine, da du ja im Hypoxicum anwesend bist, machst du dann selber häufig Höhentraining auch für deinen Radsport oder ist das bei dir nicht so sehr im Fokus, wenn du sowieso mit AthletInnen dann den ganzen Tag arbeitest?
Das war tatsächlich vor einigen Jahren vermehrt Thema bei mir, aber aktuell nicht. Ich bin Papa geworden zwischenzeitlich. Ich habe einfach weniger Zeit für Sport und nutze es trotzdem regelmäßig, 1 bis 2 Mal die Woche, weil es einfach super effektiv ist. Und das ist eigentlich genau das, was viele Kunden auch zu uns sagen, hey, wenn ich wenig Zeit für Sport habe, dann gehe ich wenigstens zum Höhentraining, dann habe ich da super gute Effekte.
Ah, okay, cool. Arbeitet ihr viel mit auch so leistungsorientierten AthletInnen? Weil das ist, glaube ich, auch das eine Thema, was bestimmt viele von unseren HörerInnen interessieren, ob man natürlich eine Leistungssteigerung erreichen kann dadurch. Deshalb interessiert es mich natürlich, was für Arten von SportlerInnen da so auch zu euch kommen.
Also bei uns ist ganz gemischt. Von den Menschen, die wirklich mit Sport Geld verdienen, sind wir sehr groß im Radsport, im Trailrunning teilweise und im Skibergsteigen. Genau. Mhm. Und sonst haben wir, ich sag mal, sehr ambitionierte Hobbysportler bei uns.
Okay. Also vor allem wirklich dann das Leistungslevel, was schon ein bisschen höher ist. Leute, die schon länger Sport machen, dann quasi so nochmal ein weiteres Level irgendwie anlocken wollen auf die Art, oder?
Genau, richtig. Ja.
Und wie bist du damals zum Höhentraining oder zur Faszination Höhentraining gekommen? Auch so über deinen eigenen individuellen sportlichen Weg oder auf sportwissenschaftliche Art? Oder was war da so dein Hintergrund?
Ja, ich habe Sportwissenschaften studiert und dann hört man das natürlich auch mal so in der Uni. Da gibt es dann Vorlesungen dazu. Und ich habe durch meinen Vater auch, der Leichtathlet war, das Thema Höhentraining auch irgendwie so mitbekommen, hat mich aber als Kind gar nicht so sehr interessiert, ehrlich gesagt. Aber später wurde es interessanter, als ich dann selbst in die Höhe gegangen bin, vor allem durchs Skibergsteigen, durchs Skitouren gehen. Und dann habe ich mal gegoogelt nach der Uni, was könnte ich denn da machen? Gibt es da auch irgendwie was Berufliches dazu? Und habe das Institut in München gefunden, das es ja schon seit 2009 gibt. Und habe mich da einfach mal für ein Praktikum beworben.
Ah.
Und bin dann da irgendwie hängen geblieben.
Ja, okay, cool. Ja, ich frage mich immer, woher das natürlich kommt, weil ihr durch den Süden ja dann doch schon eine Nähe eher zu den Bergen habt. Ich glaube, das ist bei uns noch mal ein bisschen weiter weg, einfach vom Denken her. Also ich wohne ja in Berlin und bei uns ist ja sehr flach alles. Und man fährt auch eine Weile zu den nächsthöheren Bergen. Deshalb ist irgendwie Höhentraining, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schirm von vielen Leuten. Aber vielleicht ist es ja nach dieser Folge anders, weil ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du uns da für so Vorteile, Benefits, ja, so mitteilen wirst. Du bist ja ganz tief in der Materie. Und vielleicht steigen wir da dann auch gerne mal ein mit der allgemeinen Frage, was man sportwissenschaftlich eigentlich unter Höhentraining versteht. Das ist ja jetzt auch so ein Begriff, den vielleicht alle kennen, aber was vielleicht genau dahinter steckt, ist nicht allen bewusst. Ja, was passiert da so im Körper? Was ist eigentlich Höhentraining?
Im Endeffekt geht es immer um einen hypoxischen Reiz. Das heißt, ich versuche im Körper den Sauerstoff im Blut zu reduzieren durch Hypoxie. Wir setzen ja im Sport immer Reize, damit unser Körper sich anpasst. Man kann muskuläre, also Reize setzen oder kardiovaskuläre. Und in dem Fall ist es ein hypoxischer Reiz. Durch das Training in Höhe oder allein auch durch das Atmen von Höhenluft erziele ich diesen hypoxischen Reiz und der hat dann Impact auf, ich sag mal so, vier Bereiche im Körper. Das meiste dürfte, Sport interessierten Menschen eigentlich bekannt sein. Das, was als erstes oft kommt, ist das Blut, Thema rote Blutkörperchen, das ist so die Anpassung, die jeder kennt. Es gibt weitere kardiovaskuläre Anpassungen. Da sprechen wir von einer Vergrößerung des Herzminutenvolumens. Also das Herz kann dann in derselben Zeit mehr Blut pumpen. Und da ja unser Herz, ich sag mal, der Motor von allem ist, ist das super entscheidend, wenn unser Motor stärker wird. Es kommt zu einer Vasodilatation. Die Blutgefäße weiten sich dann, bereiten sich auf mehr Blutmenge vor auch und zu einer Kapillarisierung. Es entstehen viele kleine neue Blutgefäße, auch super interessant für die Leistungssteigerung, aber auch zum Beispiel für die Regeneration. Und sonst hat es auch Impact auf gewisse Hormone. Das ist auch immer ganz interessant, weil es die wenigsten so richtig auf dem Schirm haben. Wir haben zum Beispiel eine vermehrte Ausschüttung von Melatonin. Das kennen die meisten als Schlafhormon. Das ist ganz praktisch, wenn man Schlafprobleme hat. Aber auch auf Leptin. Leptin ist ein Appetitzyklerhormon. Es haben vielleicht manche Menschen schon die Erfahrung gemacht, wenn sie in den Bergen unterwegs waren, dass sie zwar vielleicht super angestrengt waren in der Höhe, aber irgendwie gar nicht so Hunger hatten. Allgemein auf Glückshormone. Und was wirklich super aktuell ist, sind Mitochondrien, also das Thema Zellen und Mitochondrien. Da hat es auch einen sehr großen Impact.
Ja. Absolut, also über Mitochondrien redet man ja auch viel im Longevity und da habe ich auf jeden Fall auch schon vom Höhentraining gehört, also ganz unabhängig tatsächlich von der Leistungssteigerung, einfach für die Gesundheit und die Langlebigkeit. Ja, spannend. Ab welcher Höhe beginnt denn dann der Körper, diese ganzen positiven Effekte anzukurbeln oder auszuschütten?
Im Endeffekt kann man keine wirkliche Höhe da festmachen, weil das sehr individuell ist. Wir können festhalten, dass die meisten Menschen ab ca. 2000 Meter Höhe spüren, ja, auch unter Belastung spüren, auch schon unter geringen Belastungen. Es gibt aber Menschen, die empfindlicher sind. Das Ganze ist ja, liegt ja vor allem an der genetischen Veranlagung, wie wir Höhe vertragen. Und das kann aber schon ab Höhen von 1000, 1500 Meter dann vorkommen, dass Menschen da Probleme bekommen. Genau.
Okay, spannend. Also es ist wirklich auch ein bisschen individuell. Man kann da, wonach, also gibt es da irgendwie Maßstäbe, woran man erkennt, wie responsiv da jemand ist? Hat es mit der Körpergröße oder dem Alter oder so zu tun oder gibt es da keine Marker?
Gar nicht so sehr. Also der aktuelle Forschungsstand sagt, dass oder vermutet, dass Höhenverträglichkeit genetisch bedingt ist. Das heißt, wie reagiert unsere Zelle auf weniger Sauerstoff? Und es gibt einfach Menschen, Beispiel in Südamerika, in Bolivien oder auch in Nepal, die Höhe besser vertragen, nicht weil sie akklimatisierter sind, sondern weil die das wohl in der Genetik haben, im Vergleich zu uns Europäern, die wir, ich sag mal, Höhe so lala vertragen.
Ja, genau. Okay. Ja, spannend. Okay, das war mir nicht bewusst, dass es genetisch ist. Also kann man es nicht wirklich vorhersagen, außer man weiß natürlich, dass man irgendwie aus Nepal stammt oder so. Dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich, dass man es gut verträgt.
Ja, genau, richtig. Also okay. Das kann man theoretisch dann sogar testen, sowas.
Ah, okay, verstehe. Ja, dann lass uns gerne noch mal ein bisschen zurück auf die Benefits kommen. Hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht ein Stichwort nochmal Mitochondrien. Wie, also vergrößern die sich dann einfach, vermehren die sich unter Höhen, ja, in einer gewissen Höhenlage oder ab einem gewissen Sauerstoffmangel? Oder wie kann man sich vorstellen, passiert da diese Adaption?
Also im Endeffekt verdichtet sich das Netz von Mitochondrien. Ja, Mitochondrien, vielleicht ganz kurz als Info, werden ja auch Kraftwerke der Zellen genannt und sind einfach essentiell für die Energiegewinnung und Energiebereitstellung, auch während des Sports. Und das Thema ist deswegen so aktuell, weil es einen Medizin-Nobelpreis dazu gab. Und zwar wurden Forscher aus Amerika dafür geadelt, dass sie herausgefunden haben, wie Zellen auf Hypoxie reagieren. Und genau das ist das Thema. Man weiß jetzt, dass Zellen beschädigte Mitochondrien abbauen und das Netz von gesunden Mitochondrien verdichten. Das ist okay. Unter anderem dann auch interessant für Läufer.
Total, absolut. Also ich meine, das Thema ist dann nicht nur für LäuferInnen, sondern eigentlich für alle interessant, aber da hast du recht, das ist natürlich so ein doppelt positiver Aspekt. Ich habe bei euch auf der Website auch gesehen, dass ihr auch so ein bisschen mit Gewichtsreduktion wirbt, also dass das eine Möglichkeit ist, wenn Leute Gewicht verlieren können, dass das auch durch Hypoxie leichter geht. Hat das dann zu tun mit dem Hormon der Appetitzügelung, das du vorhin angesprochen hast?
Ach, das Leptin, würde ich sagen, ist eher so ein netter Nebeneffekt. Wirkt auch nicht bei jedem gleich. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es vermehrt ausgeschüttet wird. Der eine spürt stärker, der andere weniger. Ja, also wir haben Kunden, Patienten, die ab der ersten Session schon sagen, irgendwie habe ich nicht mehr die Heißhungerattacken wie vorher. Und auf der anderen Seite, ich persönlich, ich trainiere, wie gesagt, zweimal die Woche in der Höhenkammer und ich habe immer Hunger. Also ich sehe das als netten Nebeneffekt und das ist dann auch was sehr Individuelles. Interessanter zur Gewichtsabnahme ist eigentlich der erhöhte Grundumsatz. Das liegt auch an den Mitochondrien. Wenn ich mehr gut arbeitende Mitochondrien habe, dann verbrauche ich auch mehr Energie. Das ist für übergewichtige, adipöse Menschen sehr interessant. Und ich erhöhe dadurch auch meinen Fettstoffwechsel. Ein verbesserter Fettstoffwechsel ist da natürlich auch super wichtig, wenn ich abnehmen möchte. Und wenn ich das dann verbinde mit einer Anpassung meines, ich nenne es mal Lebensstils, egal ob das jetzt Ernährung oder auch Stressmanagement und so weiter ist, dann kann ich da sehr gute Effekte erzielen. Und was viele unserer Kunden und Kundinnen dann auch immer sagen, ist, Höhentraining ist einfach super effizient. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt wenn man in der Höhenkammer auf dem Laufband trainiert, dann verbrauche ich fast das Doppelte an Kalorien, wie wenn ich jetzt im Fitnessstudio auf dem Laufband trainiere. Und das ist natürlich für Menschen, die sowieso mit dem Thema Sport vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, ist das natürlich ganz ganz positiv, weil sie sich gar nicht so viel bewegen müssen und trotzdem viel Kalorien verbrennen.
Ja, krass. Also fast doppelt so viel ist ja, das ist schon auch erstmal ein Wort, ne? Da würde man sich ja dann quasi eine Trainingseinheit pro Woche sparen.
Ja, also darf man nicht denken in dem
Ja.
Fall. Also wir können vielleicht so denken, aber da hast du vollkommen recht, ja. Wenn man dann, ich mache ein Beispiel, wir haben viele Manager da, gestresste Menschen, die wirklich viel arbeiten und gar nicht so viel Zeit für Sport haben. Die finden es natürlich super gut, wenn sie nur ein bis zweimal trainieren und dann aber Effekte haben, wie wenn sie viermal trainiert haben.
Stimmt. Ja, krass, dass ihr denn auch so eine Zielgruppe habt. Die hatte ich jetzt natürlich gar nicht auf dem Schirm, aber na klar, sowas gibt's dann auch. Auch sehr interessant. Dann lass uns gerne noch ein bisschen über die Anpassungen sprechen, die auch nochmal direkt für Läufer relevant sind. Du hast ja auch gerade schon gesagt, der Fettstoffwechsel wird auch verbessert. Das ist ja auch wieder ein Punkt, der für Ausdauersportler extrem interessant ist. Na, das ist natürlich cool, dass man auch diesen Nebeneffekt hat. Vielleicht nochmal zu den roten Blutkörperchen. Die vermehren sich dann auch einfach durch das Höhentraining, durch die Regelmäßigkeit von Höhentraining, oder wie läuft das ab?
Im Endeffekt dauert das so ein bisschen. Also wir nennen das Teilakklimatisierungen. Die erste Teilakklimatisierung habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das ist das, dass der Körper sich kardiovaskulär vorbereitet. Also alles, was mit dem Transport von Blut zu tun hat, egal ob das jetzt der Motor ist, das Herz oder auch dann die Blutgefäße. Und dann nach einer gewissen Zeit, und da ist der Körper einfach ziemlich schlau, schüttet er mehr Erythropoietin aus, EPO, das ein Hormon ist, das die Bildung von roten Blutkörperchen stimuliert. Und somit ist es nach ungefähr 3 bis 4 Wochen soweit, dass der Körper mehr rote Blutkörperchen bildet. Genau.
Okay, ja, auch schon recht früh. Ich meine, dann nach einem Monat hat man quasi schon erste Resultate dann ja eigentlich, ne?
Genau, wenn man es richtig angeht, also wenn man das Höhentraining richtig angeht, ist natürlich nicht nach einer Session oder nach
Ja,
einem
klar.
Höhenaufenthalt, einem Tag in Höhe.
Ja, auf die Praxis werden wir auch sicher gleich eingehen. Verbessert sich dadurch eigentlich auch die VO2 Max? Hat das auch Auswirkungen darauf?
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch ein super interessanter Wert für Läufer und Athleten allgemein. Die VO2 Max steigt. Das ist eigentlich, es hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, der Körper, ich habe es ja gerade schon aufgezählt, was sich da alles tut. Im Endeffekt sind das alles Kettenreaktionen.
Okay. Und die muskulären Veränderungen, sind die denn auch sichtbar oder sind das zum Beispiel Dinge, die in den Strukturen irgendwie passieren, dass man jetzt vielleicht nicht von außen sieht? Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch an Bodybuilding, ist jetzt nicht so sehr unsere Zielgruppe, aber könnten die durch Höhentraining dann auch irgendwelche positiven Effekte erhalten? Oder wäre das dann eher was, was man innen eigentlich nur sieht?
Also sehen tut man es nicht unbedingt, also eigentlich gar
Okay.
nicht. Diese strukturellen Veränderungen zielen alle darauf hin, die Muskelarbeit, also ich sag mal, Effizienz in die Muskelarbeit zu bringen. Ja, es geht einfach immer um die aerobe Energiegewinnung, die dann für Athleten relevant ist.
Okay, also ist es aber auch dann wirklich eher für Ausdauersportler interessant, außer natürlich der erhöhte Kalorienverbrauch und nicht so sehr für KraftsportlerInnen.
Nicht unbedingt. Da kommt es natürlich auch auf die Definition drauf an. Ja, im Kraftausdauerbereich sind wir auch relativ gut vernetzt auch. Wir haben Athletinnen aus Kampfsportbereich, wo vielleicht viele Laien sagen würden, nein, das sind doch Kraftsportler. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Boxsport jemand 12 Runden durchhalten muss, dann ist Höhentraining auch ein Thema für diese Person oder ganz aktuell Hyrox-Wettkämpfe. Auch das ist ein Thema, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagen würde, ach, das sind doch Kraftsportler. Ja,
Okay.
das ist Kraftausdauer, die man durch Höhentraining natürlich auch verbessern kann.
Spannend. Ja, und all diese Benefits, wurden die eigentlich mal in irgendwelchen Studien auch konkret nachgewiesen?
Ja, da gibt es unzählige Studien. Mir fällt jetzt aktuell eine ein, weil wir jetzt in einem Laufpodcast sind. Da hat man mit Mittel- und Langstreckenläufern getestet. Ich glaube, die waren 11 Tage in Höhe und man konnte dann zum Beispiel eine durchschnittliche Steigerung der VO2 Max um 13,6% dann erzielen im
Stark.
Vergleich zu Menschen, die oder zu Sportlern, die auf Meereshöhe trainiert haben. Es gibt da ganz viele unterschiedliche Studien. Es gibt auch Studien, die dann Höhentraining Training als nicht leistungssteigernd dann ermitteln. Das ist ganz schwierig zu sagen, was da dann wirklich, was da wirklich der Auslöser war auch, weil ich würde sagen, es geht vor allem um die Individualität. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten 10 Jahren bei mir im Hypoxikum gemacht habe und auch meine Kolleginnen davor schon. Wir reagieren ja alle so unterschiedlich auf Höhe. Das heißt, alle in einen Topf zu werfen und dann da zu testen, ist gar nicht so einfach. Wenn wir jetzt da 10 Radsportler vor uns haben, wird jeder anders Höhe trainieren. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es auch Non-Responder, das ist auch so ein Thema, also Menschen, die auf Höhe gar nicht richtig reagieren. Mhm. Und im Endeffekt denkt man, dass das alles an der Genetik liegt, ja.
Okay, also es gibt auch Leute, die überhaupt nicht reagieren oder einfach nur nicht so stark?
Sowohl als auch. Also okay. In meiner jetzt 10-jährigen Laufbahn habe ich jetzt vor allem nur eine Person kennengelernt, die wirklich gar nicht auf Höhe reagiert hat. Aber von den Effekten her kann man schon sagen, dass es Menschen gibt, die sehr wenig auf Höhe reagieren.
Aber ist das dann auch eine eher kleinere Prozentzahl? Gibt es da Prozente oder auch noch nicht richtige zuverlässige Daten?
Da gibt es keine Daten dazu. Nee. Okay. Das sind jetzt Erfahrungswerte von uns vom Institut.
Ja. Verstehe.
Okay. Und wie gesagt, sehr gering, sehr gering. Also die meisten Menschen reagieren auf irgendeine Art und Weise auf Höhe.
Würde man ja auch denken. Das ist ja eigentlich, würde man denken, natürlicher körperlicher Vorgang, dass man irgendwelche, ja, darauf Reaktionen zeigt. Aber spannend, dass es dann auch wirklich Menschen gibt, die davon nicht betroffen sind. Das ist faszinierend. Würdest du sagen, es gibt dann Personen, für die sich generell Höhentraining nicht eignet? Kann man da, ja, Empfehlungen aussprechen, bevor wir uns angucken, was es alles Positives so und wie vor allem bewirkt?
Naja, also natürlich gibt es Kontraindikationen, sei es jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege und so weiter. Aber im Endeffekt haben wir auch wieder die Erfahrung gemacht, wir arbeiten mit Ärzten zusammen, mit Kliniken. Zu uns kommen sehr kranke Menschen auch, dass es eigentlich immer um die richtige Dosis geht. Ja? Also wir haben zum Beispiel jetzt auch nach der Corona-Pandemie sehr viele Menschen mit Long-Covid-Symptomen bei uns, sehr schwache Menschen, auch mit CFS, also chronischem Fatigue-Syndrom, die augenscheinlich gar nichts mehr können. Die liegen wirklich den ganzen Tag auf der Couch oder im Bett und haben gar keine Kraft mehr. Und auch mit solchen Menschen kann man Höhentraining betreiben. Wichtig ist nur, dass man denen die richtige Dosis gibt. Man kann da sehr viel kaputt machen, aber wenn man die Erfahrung hat und sich dann auf gewisse Werte dann konzentriert, dann kann man da auch sehr gute Effekte erzielen.
Okay, spannend. Also kann das auch für chronisch kranke Personen was sein, wenn es natürlich unter Aufsicht von Ärztinnen passiert, was ja zum Glück bei euch der Fall ist. Ist auch ganz gut, dass ihr da so eng zusammenarbeitet und ja, natürlich nicht die Leute dann am Ende gegen eine Wand fahren lasst.
Nee, das ist übrigens ganz, ganz wichtig, weil das ganze Thema, ich meine, chronische Krankheiten jetzt auch immer größer wird. Also nach dem Medizin-Nobelpreis gibt es jetzt auch viele Arztpraxen und Physiotherapeuten und so weiter, die so ein Höhentraining anbieten. Und das sind oft vollautomatisierte Trainingsgeneratoren. Also man kann sich das so vorstellen, das ist ein Höhengenerator, den man einstellen kann auf bis zu 6.000, 7.000 Meter Höhe. Das sind dann das ist ein Sauerstoffgehalt in der Atemluft von vielleicht 10-9%. Und damit kann man natürlich auch sehr viel Negatives im Körper hervorrufen. Und wenn man die Erfahrung nicht hat oder vielleicht sich voll auf so ein vollautomatisiertes Programm dann verlässt, dann kann das auch gefährlich werden. Das muss einem klar sein.
Ja, dann lass uns da doch gerne einsteigen, was für Formen von Höhentraining es eigentlich gibt. Auch jetzt klassisch quasi das Nicht-Natürliche, auch was man ja bei euch machen kann. Es gibt da ja total viel. Es gibt Höhenzelte, ne? Es gibt die hypoxischen Kammern. Nimm uns doch gerne mal mit, was es da überhaupt alles so gibt.
Ja, im Endeffekt ist das Natürlichste die Höhe. Das heißt, man fährt irgendwo ins Höhentrainingslager. Das wird im Spitzensport auch immer noch angewandt. Ist natürlich super praktisch, weil man einfach die Höhe vor der Haustür dann hat, wenn man sich da in einem Hotel einquartiert, irgendwo in der Höhe. Höhenkammern gibt es auch schon seit einiger Zeit, wurden in der UdSSR entwickelt, und zwar für die Vorbereitung von Kosmonauten, also von Astronauten, die man dann ins All geschickt hat. Und dann kam das, ich sag mal so, in den 80er Jahren auch in den Profisport rüber in die DDR damals. Und aktuell ist es natürlich in den USA und interessanterweise auch in, ich sag mal, Australien, Neuseeland, da wird sehr viel Forschung betrieben und auch auf der ganzen Welt relevant. Und überall werden Höhenkammern gebaut. Also so Institute wie uns gibt es, wie gesagt, seit Anfang der 2000er Jahre. Aber mittlerweile gibt es auch, ich sag mal, ganz normale Fitnessstudios, die Höhenkammern einbauen. Und auf der anderen Seite kann man diese simulierte Höhe, die man auch durch Höhenkammern generieren kann, kann man dann auch mit nach Hause nehmen. Das heißt, es gibt Höhengeneratoren, mit deren Hilfe man dann im Höhenzelt schlafen kann oder passiv an der Maske trainieren kann oder auch auf viele Athletinnen trainieren dann auch auf Rollentrainern, auf dem Rennrad mit Maske. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das bekannteste dürfte Live High, Train Low sein. Das haben viele schon gehört. Dabei lebt man in der Höhe oder schläft in der Höhe. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also es gibt natürlich die AthletInnen, die irgendwo in der Höhe sich einquartiert haben und dann Train Low, also im Tal trainieren, nachts in der Höhe und tagsüber im Tal trainieren. Da geht es natürlich vor allem um Intensitäten, die man dann in der Höhe gar nicht abrufen kann. Das macht man dann im Tal. Zu Hause würde das so aussehen, dass man im Höhenzelt schläft und dann halt auf den Trainingsstrecken trainiert, die man sonst auch gewohnt ist. Und dann gibt's auch die Variante, dass man, die nennt sich dann Live Low, Train High, dass man zu Hause schläft und lebt und dann vielleicht in die Höhenkammer geht, zu seinem Fitnessstudio oder zu seinem Institut, wo man dann Höhentraining aktiv in Höhe betreiben kann.
Ja, krass. Gerade von diesem Live High, Train Low haben ja, würde ich sagen, schon sehr viele Leute gehört, die sich auch ein bisschen ambitionierter mit Ausdauersport an sich beschäftigen. Gibt es, oder weiß man das denn, gibt es da Unterschiede in der Wirksamkeit? Also vielleicht auch, wenn man jetzt mal die echten Berge vergleicht mit einem simulierten Höhentraining. Und vielleicht können wir danach mal dieses Live High und das Train High miteinander vergleichen, falls es dazu Studien gibt.
Also im Endeffekt gibt es keine Unterschiede von der Effektivität, weil es geht immer darum, Sauerstoff im Blut zu reduzieren. Ob ich das jetzt in der echten Höhe mache, wo sich der Sauerstoffpartialdruck verringert, oder ob ich das unter einer Maske mithilfe eines Höhengenerators mache, ist egal. Okay. Was der wichtigste Faktor ist, laut Forschung aktuell, ist die Zeit in der Höhe. Das heißt, ich mache ein sehr beliebtes Beispiel. Viele würden davon ausgehen, wenn sie jetzt in eine Höhenkammer gehen und da aufs Laufband und vielleicht da sogar High-Intensity-Intervalle, V2-Max-Intervalle machen, dann ist das die effektivere Methode. Nein, im Höhentraining geht es tatsächlich um die Zeit. Das heißt, wenn ich mich ins Höhenzelt lege für 6, 8, 10 Stunden, je nachdem, wie lange ich schlafe, ist mein Körper diesem hypoxischen Reiz viel länger ausgesetzt und insofern habe ich da den höheren Effekt, als wenn ich nur eine Stunde auf dem Laufband trainiere.
Ja. Spannend, das war mir auch nicht bewusst. Würde ich halt, ja, macht schon Sinn, dass man halt denkt, dass die Intensität dann das ist, was irgendwie den Reiz setzt. Aber dann ist es eigentlich sinnvoll, wenn man wirklich eher zum Beispiel Nacht in der Höhe verbringt oder eine Nacht im Höhenzelt schläft. Und es muss gar nicht, ja, wie du gesagt hast, andersrum passieren.
Der primäre Faktor ist wirklich die Zeit, wie gerade gesagt. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn man das Ganze richtig kombiniert, man kann natürlich auch intensive Einheiten in Höhe dann noch ergänzend machen, dann haben wir noch höhere Effekte.
Okay. Und für wen würdest du sagen, lohnt sich Höhentraining oder ab wann lohnt sich Höhentraining? Weil klar, wir haben jetzt darüber geredet, es kann sogar positive Effekte für chronisch kranke Menschen haben, dann natürlich gerade auch Ambitionierte, ne? Aber würdest du sagen, dass auch HobbysportlerInnen schon einen Effekt davon, also den Effekt, der sich lohnt, davon tragen würden? Oder ist es schon sinnvoller für Leute, die wirklich irgendwie Bestzeiten im Wettkampf, ja, erreichen wollen?
Also im Endeffekt lohnt sich's für alle, ja, weil es ja auch so viele gesundheitliche Verbesserungen hat, die interessant sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so vor allem im Hobbysport man die größten Leistungssprünge macht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will es jetzt nochmal wissen, will im Halbmarathon eine neue Bestzeit aufstellen und dann Höhentraining betreibt, dann wird der viel größere Leistungssprünge machen als Athleten, bei denen das Höhentraining noch ein paar, die kratzen halt dann noch ein paar Prozent raus, was natürlich für die super wichtig ist, weil sie damit Geld verdienen wollen. Aber wir haben eine große Community in München von Menschen, die einfach nur Hobbysportler sind und Höhentraining nutzen, weil sie sagen, die Leistungssprünge sind immens.
Okay, ergibt natürlich Sinn, dass man auf einem niedrigeren Level mehr Effekt sieht. Das ist ja ganz oft so. Und dann lass uns gerne mal anschauen, wie genau man so ein Höhentraining dann durchführen sollte oder vor allem auch wie lange, wie oft, damit es spürbare Effekte erzielt. Ja, kannst du uns da gerne mal so eine Übersicht geben?
Auch da wieder ganz wichtig, es ist sehr individuell. Deswegen, wir gehen bei uns so vor, dass wir Athletinnen, die zum ersten Mal mit Höhe was zu tun haben, erstmal zu einem Test einladen. Und das sind gar nicht unbedingt erstmal Tests der Leistungsdiagnostiken, wie man sie so kennt, also Spiroergometrien und Laktatmessungen, sondern man testet erstmal die akute Reaktion dieser Person auf Höhe. Sowohl in Ruhe, also auch dann in Bewegung in den Höhenkammern. Und der wichtigste Wert da ist die Sauerstoffsättigung. Die gibt uns Aufschluss darüber, wie die genetische Veranlagung dieser Person ist. Und dann kann man, oder geht's in die Höhentrainingsplanung. Im Endeffekt muss einem klar sein, dass man je nach Methode auch so mindestens 3 Wochen trainieren sollte. Ja. Mhm. Und es kann aber auch bis zu 8 Wochen gehen an Vorbereitungen. Genau. Mhm.
Und wie oft würde man dann so Trainingsblöcke integrieren in den Trainingsplan? Also einmal die Woche oder zweimal?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt von der Kombinationsmethode ausgehen, das ist jetzt, da sprechen wir jetzt von der Live Low und Train High Methode. Also wenn wir jetzt das Höhentraining einfach nur in unseren normalen Trainingsplan integrieren, dann sollten wir schon 2 bis 3 Sessions pro Woche machen. Ja. Mhm. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit 2 Sessions pro Woche, besser sogar noch 3. Und das dauert aber dann schon um die 5 Wochen, dass wir da wirklich gute Effekte dann erzielen können.
Okay. Und wie lang sind so ungefähr so im Durchschnitt solche Sessions? Also muss man sich dann vorstellen, dass man 1 Stunde in so einem Zelt trainiert oder eher in der Kammer dann wahrscheinlich trainiert, ne? Oder wie lang kann sowas sein?
Ja, also mindestens 1 Stunde. Also okay. So Sessions für Athletinnen dauern nur eigentlich 90 Minuten und werden auch aufgeteilt. Deswegen Kombinationsmethode. Man kombiniert die aktive Trainingssession in der Höhenkammer, wo der hypoxische Reiz gar nicht so hoch ist. Da liegen die Höhenkammern im Ausdauersport zwischen 2 und 3000 Meter. Mit den passiven hypoxischen Reizen im Sitzen. Und da hat man den Vorteil, dass wenn man sitzt und eine Maske aufbekommt und darüber Höhe atmet, dass man da sehr viel höher gehen kann und deswegen höhere hypoxische Reize erzielen kann. Also die meisten starten da sogar schon ab 4000 Meter. Oh. Das sind ja schon sehr extreme Höhen, die man im Alltag eigentlich so gar nicht kennt.
Toll. Und wie funktioniert dann so ein Block? Also macht man dann erst das Training und setzt sich dann hin und atmet dann oder andersrum?
Die Reihenfolge ist eigentlich egal. Oh. Das natürlich wird, ich sag mal, die erste der beiden Sessions eine Wirkung auf die zweite haben. Beispiel, wenn ich jetzt zuerst in die Höhenkammer gehe und da trainiere, dann wird mein Körper vorbelastet sein für die passive Session. Das sehen wir vor allem an der Sauerstoffsättigung. Die wird ja bei uns rund um die Uhr kontrolliert, protokolliert, damit wir das alles auch für zukünftige dann Trainingsplanung der jeweiligen Person dann mit einberechnen können. Aber die Reihenfolge an sich ist vollkommen egal.
Okay. Und die Leute sind dann wahrscheinlich nach dem ersten Trainingsblock total fertig, oder? Also wie sehr merkt man das im Nachgang? Oder ist das nach einer halben Stunde wieder gut?
Also wenn sie total fertig wären, würden wir was falsch machen. Ja? Es geht immer um die Dosis. Ja? Für viele, die jetzt Höhentraining, irgendwie mit Höhentraining noch gar nichts zu tun gehabt haben, ist es eine Umstellung. Ja? Die meisten Läufer trainieren ja vor allem nach der Herzfrequenz. Und in den Höhenkammern trainiert man nicht nach Herzfrequenz oder nicht primär nach Herzfrequenz, sondern primär nach der Sauerstoffsättigung. Das heißt, es gibt Bereiche der Sauerstoffsättigung, die effektiv sind. Und das ist das Ziel dann der Athletinnen, wenn sie in der Höhenkammer dann auch eigenständig irgendwann mal trainieren, dass sie in diese Bereiche kommen.
Okay, also sie haben quasi vor sich den Display und wissen, in welchem Bereich sollen sie, also in welchem erzielen sie die Effekte und in dem bleiben sie dann sozusagen.
Genau. Und wenn sie jetzt, wenn die Sättigung zu weit sinken würde, dann hätten wir zu hohe Belastungen für den Körper und dann würde das sich negativ insgesamt auf die Leistung dann auswirken. Genau. Und deswegen, so Höhentraining-Sessions sind nicht super belastend, wenn man sie richtig angeht.
Okay. Und bräuchte man irgendwas für die Vorbereitung? Also man macht zum Beispiel Nüchtern-Training. Ist das eine Sache, die man machen kann oder wäre das schon wieder ein bisschen zu krass? Das ist ja zum Beispiel im normalen Trainingsalltag immer so ein gutes Tool für viele AusdauersportlerInnen.
Also Nüchtern-Training ist bei uns gar kein Thema in der Höhenkammer. Macht gar keinen Sinn.
Okay.
Bei uns ist es sogar sehr wichtig, dass man zuerst seine Kohlenhydratspeicher auch wirklich füllt, damit man auch die Höhe gut verträgt. Also es gibt da Erfahrungen, die zeigen, dass Menschen, die dann irgendwie nüchtern in die Höhenkammer gehen, die Höhe viel schlechter vertragen. Das sieht man dann auch wieder an der Sauerstoffsättigung.
Okay, alles klar. Na gut, da bin ich jetzt auch eher nicht davon ausgegangen, dass man diesen krassen Reiz so gut aushält. Besonders, wenn man es nicht gewöhnt ist, stelle ich es mir sehr überfordernd vor. Also ich würde da nicht lange durchhalten. Wie lange halten solche Effekte denn an? Du hast jetzt gesagt, vielleicht 5 Wochen oder so müsste man trainieren, um quasi da so ein bisschen zu sein mit den Effekten, die man möchte. Jetzt auch gerade hinsichtlich von einem Wettkampf. Würde ich dann 5 Wochen von einem Wettkampf zum Beispiel beginnen? Hätte dann den maximalen Effekt oder wann lässt der nach? Wie viel Zeit darf ich da irgendwie noch haben? Weil man macht ja auch normalerweise Tapering-Phasen. Mhm. Dürfte ich dann in den Zeiten zum Beispiel nicht in die Höhenkammer oder wie?
Das ist auch wieder super individuell. Ne? Im Endeffekt müssen wir nach so einer Höhentraining-Session, egal ob das jetzt Lift High, Train Low oder andersrum ist, müssen wir auch sogenannte Tapering-Phasen dann mit einplanen. Ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem interessanterweise mit sehr jungen Athletinnen, die aber nach so einer Höhentrainingszeit auch sehr schnell zum Wettkampfort fahren und dann auch den Wettkampf dann da abhalten, dass da die Effekte sehr groß sind. Im Endeffekt könnte das Alter eine Rolle spielen, das zeigen auch gewisse Studien auf. Aber wir müssen testen. Und das ist also, es ist ein ganz großes Thema, dass Athletinnen, die zum ersten Mal was mit Höhe zu tun haben, zum Testen zu uns kommen. Und dann wird ein Höhentrainingsplan so erstellt, konzipiert, dass diese Effekte auch halten. Weil im Endeffekt kann man natürlich nach den physiologischen Parametern gehen und sagen, okay, diese Effekte halten 3 bis 4 Wochen ungefähr. Das ist zum Beispiel auch die Lebenserwartung von roten Blutkörperchen.
Ah.
Aber die Erfahrung zeigt, dass viele junge Athletinnen, wie gesagt, die besten Effekte sogar kurz im Anschluss eines Höhentrainingslagers haben.
Ja, spannend. Also die sind dann quasi, die brauchen das Tapering gar nicht.
Genau, richtig.
Okay, spannend. Okay, gut, dann muss man es wohl auch irgendwie ausprobieren, ne? Du hast ja jetzt schon öfters gesagt, in der Praxis ist es nicht so leicht, also nicht so leicht, alle über einen Kamm zu scheren, weil dann doch die Reize so unterschiedlich sind oder unterschiedlich wirken. Was sind denn vielleicht noch so Fehler, die beim Höhentraining passieren? Also das wäre jetzt zum Beispiel vielleicht ein Effekt, dass man nicht weiß, wie lang das Tapering sein muss und dann vielleicht den Reiz nicht so ganz ausschöpft. Das ist jetzt kein dramatischer Fehler, aber hast du da noch so andere Dinge, die du beobachtest, entweder bei der Umsetzung oder auch vielleicht in der Erwartungshaltung der AthletInnen selbst?
Ja, so einige. Also ich würde es sogar als dramatischen Fehler sehen, wenn man nicht genau weiß, wie der Körper nach so einem Höhentrainingsblock reagiert, weil man natürlich dann nicht in voller Leistung zu einem Höhenwettkampf oder zu einem Wettkampf fährt. Insofern dauert es bei Athleten oft ein Jahr ungefähr, bis die auch durch, ich sag mal, Testwettkämpfe und so sich dann so weit gebracht haben, dass sie wissen, okay, so und so viel Zeit muss ich zwischen Höhentrainingsblock und Wettkampf dann auch setzen. Es gibt aber ganz andere Fehler auch, zum Beispiel, es gibt Menschen, die zum ersten Mal irgendwo in der Höhe trainieren, dann sich da oben einquartieren und dann ab dem ersten Tag schon ziemlich intensive Sessions dann abhalten. Es muss einem klar sein, dass wir, dass unser Körper erstmal akklimatisieren muss. Und das gilt auch für das simulierte Höhentraining in Höhenkammern. Mittlerweile hat sich das durchgesetzt, dass man so vorgeht, dass man zuerst dem Körper eine gewisse Akklimatisierungszeit gibt. Das kann ein paar Wochen dauern und dann kann man da drin dann auch dann intensivere Einheiten abhalten. Und was ich sonst auch noch an Erfahrung gemacht habe, ist, dass viele einfach sehr ungeduldig sind, dass die so denken, okay, jetzt mache ich 2-3 Sessions und dann habe ich schon den Boost, von denen alle sprechen. Das ist leider nicht so. Und der Fehler, den ich aber keinen ankreiden möchte, weil da gehören einfach Experten dann auch mit ins Boot gezogen, ist, die Sauerstoffsättigung nicht zu beachten während der Sessions und auch im Verlauf, weil die hat einfach unglaublich viele oder hat sehr viel Aussagekraft.
Ja, ja. Ja. Ja, ich meine, zum Glück, bei euch werden die Leute dann ja betreut und müssen dann wahrscheinlich, wenn es ihnen erklärt wurde, ja, ist wahrscheinlich die Fehlerrate sehr gering, oder?
Ja, genau. Also ich meine, wenn man das einmal, das ist jetzt kein Hexenwerk, wenn man das einmal gecheckt hat, worauf man achten muss, dann kann das jeder. Dann kann okay. Das jeder machen. Ja.
Also dann lieber, besonders wenn man seinen Körper noch nicht kennt, direkt zu den ExpertInnen gehen und dort sich einweisen lassen.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, aktuell, da das so boomt, ein Hauptthema, dass halt Leute vielleicht auch enttäuscht sind. Die gehen, ich will jetzt, egal ob es jetzt der Physio ist oder auch vielleicht auch andere Sportwissenschaftler oder so, die das anbieten, die gehen dahin, werden vielleicht nicht optimal betreut. Die Höhenluft hat dann nicht die Wirkung, die man sich verspricht. Und dann ist man enttäuscht und sagt, das bringt ja gar nichts und so weiter. Insofern Augen auf, wo man hingeht, um sich dann einmal vielleicht durchchecken zu lassen und dann vielleicht auch die notwendigen Infos bekommt, um dann das Ganze ja eigenständig durchzuführen. Das geht ja dann auch wirklich, wenn man...
Ja, du meintest ja, man kann sich auch ausleihen dann so Geräte für dann das Höhenzelt zu Hause, ne?
Genau, die Geräte nennen sich Höhengeneratoren. Das ist eigentlich mittlerweile sogar die beliebteste Art und Weise, Höhentraining zu betreiben. Im Leistungssport ist das ja schon, ich sag mal, seit 20 Jahren angekommen. Also im Radsport Anfang der 2000er Jahre war das gang und gäbe und mittlerweile auch, dass man entweder sich vorbereitet auf Höhentrainingscamps mit dem Team oder vielleicht auch den Effekt dann nochmal verlängert nach einem Höhentrainingscamp oder das, wir haben auch Athletinnen, die das ganze Jahr über das nutzen. Und da ist es auch wieder wichtig, auf die Sättigung, auf die Sauerstoffsättigung zu schauen und vor allem dann auch auf die Herzratenvariabilität. Das sind alles Themen, wo man dann die Belastung steuern kann und nicht einfach drauf los trainiert. Also auch wir zu unseren Anfängen haben diese Höhengeneratoren einfach so vermietet. Mittlerweile bekommt man bei uns immer auch einen Trainingsplan dazu und es gibt auch ein wöchentliches Feedbackgespräch und wir dokumentieren die Werte, vor allem um ja die Belastung zu steuern, aber dann auch um für zukünftige Einheiten nicht wieder vielleicht dieselben Fehler zu machen. Ne?
Absolut, ja.
Genau.
Okay. Gibt es noch andere Maßnahmen, vielleicht außerhalb des Trainings selbst? Ne? Wir haben jetzt über die Intensitätssteuerung gesprochen, aber gibt es noch andere Maßnahmen, die man vielleicht im Alltag beachten sollte, die die Anpassungseffekte verbessern können oder irgendwie optimaler ne, durchsetzen können? Zum Beispiel Ernährung, Schlaf, vielleicht anders regenerieren, nachdem man beim Höhentraining war. Was gibt's da so?
Ja, also die Fehler, die am meisten begangen werden, sind tatsächlich, dass man seine Blutwerte nicht kennt. Im Leistungssport ist das Thema Eisen in Verbindung mit Höhentraining eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und alle unsere Athletinnen, und das ist immer ein Thema auch der Mädels, ist Eisenzufuhr, egal ob das jetzt mit vermehrten eisenhaltigen Lebensmitteln oder aber auch dann mit Präparaten zu tun hat, ist nicht mehr wegzudenken. Ja. Und bei den Männern mittlerweile auch. Eisen ist einfach ein Bestandteil von Hämoglobin und dann auch von roten Blutkörperchen. Insofern ist das ein Thema, dass man seine Blutwerte vielleicht auch vor so einer Trainingssession oder Höhentraining, vor einem Höhentrainingsblock nimmt. Und dann zu sehen, okay, ich bin im grünen Bereich, aber mir muss auch klar sein, während des Höhentrainings wird mein Körper mehr Eisen brauchen. Und dann vielleicht auch interessant, um einen Vorher-Nachher-Effekt dann dokumentieren zu können. Dann sehe ich nämlich schwarz auf weiß, was sich da getan hat. Wir haben dann auch vorhin schon angesprochen, Kalorienzufuhr. Ich verbrauche ja in der Höhe viel, viel mehr Energie. Und ich werde keine Leistungsentwicklung sehen können, wenn ich genauso weiter esse wie davor. Ich muss also meine Kalorienzufuhr steigern, wenn ich in der Höhe trainiere. Flüssigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Es muss klar sein, dass Höhenluft eine diuretische Wirkung auf den Körper hat. Das heißt, wir müssen einfach öfter auf Toilette. Und gleichzeitig, wer schon mal in der echten Höhe war oder in der Höhenkammer, weiß das, der hat gespürt, dass Höhenluft trockener ist als normale Luft. Das liegt in der echten Höhe vor allem an dem Wasserdampf, der sich da oben nicht so halten kann aufgrund des geringen Luftdrucks. Und das heißt, meine Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich trocknen schneller aus. Ich verliere ziemlich viel Feuchtigkeit, Flüssigkeit durch die Atmung. Das kommt dann auch noch dazu. Das heißt, Trinken ist ein ganz wichtiges Thema, wenn ich Höhentraining mache. Und dann hatten wir jetzt schon ein paar Mal das Thema Belastungssteuerung durch Kontrolle, durch die regelmäßige Kontrolle von Sauerstoffsättigung und HRV-Werten.
Okay, ja. Ja, spannend. Also es ist gut, dass du da auch nochmal einen Überblick gegeben hast über die ganzen Dinge, die man auch außerhalb des Trainings beachten sollte. Auch ganz wichtig natürlich Kalorienzufuhr, ne? Ist natürlich ein großer Fail, wenn man dann da irgendwie ins Übertraining gerät dadurch, dass man das nicht richtig trackt. Und das ist auch spannend, weil ja dann gerade beim Thema Höhentraining wirklich so das Tracking von Werten schon essentiell ist, damit man keine Fehler macht am Ende, ne? Das ist jetzt nicht so ein so ein ganz Flow-Free-Training, sondern man muss da schon irgendwie das Ganze mit Kontrollwerten ja gegenprüfen.
Wenn man Effekte erzielen möchte, dann ist das A und O, klar.
Ja, okay. Und wann würdest du sagen, wäre so der ideale Zeitpunkt, um Höhentraining auch gerade jetzt in Vorbereitung für einen Wettkampf zu integrieren? Wann sollte man dann spätestens vielleicht zu euch kommen oder sich anderweitig mit Höhentraining beschäftigen, wenn man es noch rechtzeitig irgendwie sich boosten möchte vorm Wettkampf?
Also im Endeffekt, wenn man irgendwie ein Ziel hat, dann kann man sofort sich testen lassen. Das ist ja egal, weil wir haben ja gehört, es liegt an der genetischen Veranlagung, ob ich das jetzt heute mache oder nächstes Jahr. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Ironman-Distanz nächstes Jahr vorhabe und bisher vielleicht nur Sprint oder olympische Distanzen gemacht habe oder eine Halbdistanz, dann kann ich auch jetzt schon mich erstmal testen lassen, um einfach zu sehen, wie reagiert mein Körper auf Höhe. Und je früher es, desto besser sogar, weil man dann einfach auch mehr Zeit hat, sich auf das Höhentraining vorzubereiten beziehungsweise einen Höhentrainingsplan aufzustellen. Für Kurzentschlossene würde ich sagen, 8 Wochen vom Wettkampf ist das Späteste, wo man dann starten sollte. Ich sage jetzt mal, start mit der Planung. Das heißt nicht, dass ich 8 Wochen vorher schon mit dem Höhentraining starte, aber in den 4 bis 8 Wochen vor dem Wettkampf sollte man sich Gedanken machen, allerspätestens.
Okay, alles klar. Und wenn jetzt AnfängerInnen dann zu euch kommen würden, welche Form des Höhentrainings würdest du dann empfehlen oder würdest du immer quasi mit der Höhenkammer starten?
Naja, für den Test, der ist ja auch so ein bisschen vorgegeben von der Uni Innsbruck, dass man da erstmal schaut, wie die genetische Veranlagung ist, kommt immer der passive Test im Sitzen und dann der aktive in der Höhenkammer in Frage. Wie wir dann weitermachen, also ob wir vielleicht das Höhenzelt mit ins Boot nehmen, das ist dann sehr individuell auch. Wir müssen ja diesen Höhentrainingsplan in einen normalen Trainingsplan integrieren und aber auch in einen normalen Alltag integrieren. Ja.
Stimmt.
Wir haben zum Beispiel Menschen bei uns, die dann den Wunsch haben, einen Ironman zu laufen und trotzdem gleichzeitig sehr viel Arbeit haben und eigentlich gar nicht viel Zeit haben für das Training. Und da muss man es dann auch richtig integrieren. Und für solche Menschen kommt zum Beispiel dann auch das Höhenzelt eher in Frage, weil sie einfach nachts, wenn sie sowieso schlafen, das damit nutzen können.
Genau. Okay, also man guckt sich schon genau an, was die Person auch mitbringt an Zeit und genau, anderen Umständen und danach wird dann auch angepasst, was vielleicht genau mehr Sinn ergibt, ob man dann zu Hause trainiert sozusagen oder in der Kammer bei euch.
Ja. Richtig.
Okay, und wenn man jetzt vielleicht für eine längere Zeit kein Höhentraining machen kann, also aussetzen muss, wenn man es schon gestartet hat, die Effekte waren positiv, da muss man aber aus welchem Grund auch immer mal eine Pause machen, kann man in dieser Zeit irgendwelche Alternativen machen, würdest du sagen, an Training, die irgendwie die Effekte des Höhentrainings so ein bisschen erhalten, oder gibt es eigentlich keine richtige Alternative?
Es gibt eigentlich im legalen Bereich keine wirkliche Alternative, ja. Wir wissen alle, dass es im illegalen Bereich was gäbe, aber ja. Ansonsten, rein wissenschaftlich gesehen, verpufft dieser ganze Effekt nach circa 4 Wochen wieder. Und dann starte ich auch leider wieder von vorne. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wir haben, ich nenne es mal wie so Mitglieder bei uns, also Menschen, die seit 2010, glaube ich, ist unser längstes Mitglied, seit 2010 bei uns in den Höhenkammern trainieren. Das ganze Jahr über. Natürlich haben die mal Pausen, weil die im Urlaub sind oder mal vielleicht auch mal keine Lust drauf haben. Dass solche Menschen, wenn die das über einen längeren Zeitraum machen, trotzdem immer, also der Körper passt sich schneller wieder an, adaptiert sich schneller wieder an die Höhe als Menschen, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Ja. Da wird unser Körper wahrscheinlich vom Memory-Effekt der Zelle dann irgendwie Gebrauch machen. Ganz einig ist man sich da in der Forschung nicht. Aber wir müssen erstmal davon ausgehen, dass der Effekt wieder verpufft. Und da kann ich noch so viele VO2-Max-Einheiten machen. Ich werde nicht so erhalten können, also nicht in dem Bereich, in dem ich mich dann da geboostet habe im Vorfeld.
Okay. Ist ja auch gut, da erstmal eine ehrliche Antwort zu kriegen und damit man keine falschen Erwartungen am Ende hat, gut zu wissen. Das ist dann, ja, dass es da eben Limitations gibt sozusagen. Was würdest du sagen, sind so deine vielleicht 3 Tipps oder Empfehlungen noch, die du Leuten irgendwie an die Hand geben möchtest, die planen, Höhentraining irgendwie zu integrieren, die jetzt irgendwie angefixt sind und Lust darauf haben, da mal zu gucken, wie ihr Körper drauf reagiert, was sie vielleicht leistungsmäßig rausholen können. Ja, was würdest du den Leuten da gerne noch mitgeben?
Ja, den ersten Punkt hast du gerade genannt. Also ich würde immer als allererstes die Reaktion testen lassen. Und wir haben hier auch im Bayerischen Voralpenland Kunden, die vielleicht auch schon viel in den Bergen unterwegs sind und sagen, hey, ich vertrage die Höhe gut, ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht und so weiter. Das ist schön so und gut, das ist eine subjektive Wahrnehmung, aber für uns sind die Daten relevant. Und deswegen würde ich jedem, der mit Höhentraining starten möchte, erstmal empfehlen, sich testen zu lassen. Dann hat man da Daten und kann darauf dann aufbauen und einen Höhentrainingsplan konzipieren. Der zweite Punkt, der wichtig ist, kriege das hier in München so mit, dass viele dann vielleicht von Höhentraining das erste Mal hören oder vielleicht googeln und uns finden und dann sagen, ach, das probiere ich jetzt und machen das vor ihrem Saisonhöhepunkt. Lieber nicht. Also ich habe es jetzt schon oft erwähnt, wir müssen erstmal testen und schauen, wie reagiert der Körper drauf, wie viel Zeit braucht er nach so einem Höhentrainingsblock und so. Da habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die sagen, okay, Saisonhöhepunkt, dafür will ich das Höhentraining jetzt nutzen. Lieber im Vorfeld bei Test-Events, bei Testwettkämpfen, bei Wettkämpfen nutzen oder mal austesten, die gar nicht so wichtig für einen persönlich sind. Ja. Und der dritte Punkt, den haben wir heute auch schon eigentlich ausreichend besprochen. Ich würde sowohl für das aktuelle Höhentraining als auch für das zukünftige immer alle Werte protokollieren und dokumentieren, um dann herauszufinden, wie reagiert mein Körper darauf wirklich. Und das hilft immens auch in, vor allem dann in zukünftigen Einheiten, wenn ich mich vorbereite auf Wettkämpfe, dann wieder die richtigen Reize zu setzen, beziehungsweise nicht wieder dieselben Fehler zu machen.
Okay, ja. Alles klar, hast du sehr schön zusammengefasst. Das war doch ein schöner Abschluss. Flavio, danke, dass du heute unser Experte warst. War auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge, hat mir einige Einblicke gegeben und ich bin mir sicher, unsere HörerInnen da draußen haben auch noch das ein oder andere dazu gelernt. Deshalb danke, dass du hier warst und ja, gerne wieder.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir auch. Wenn unsere HörerInnen jetzt ganz begeistert oder angefixt sind vom Höhentraining, dann verrate ihnen doch gerne nochmal, wo sie euch finden, wo sie sonst noch Anlaufstellen vielleicht kriegen. Hau leider gerne mal raus, was man da so findet.
Ja, uns findet man unter Hypoxicum, Institut für Höhentraining München. Wir haben da unseren Hauptsitz, sind aber im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, auch tätig über Online-Coaching und vor allem auch Vermietung von Höhengeneratoren. Und ansonsten sind wir gut vernetzt auch mit Instituten in Österreich, in Norddeutschland gibt es, glaube ich, in Essen noch was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die heißen Bewegungsfelder. Und sonst passt auf wen ihr euch einlässt, weil es gibt auch in dem Thema, wie bei vielen anderen, auch immer schwarze Schafe. Insofern schaut vielleicht da, wo die besten Bewertungen sind und wo vielleicht auch die Athleten trainieren.
Ja, naja, ganz wichtig. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Alles klar, die Links gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung dieser Folge und da findet ihr auch unsere Werbepartner, die diesen Podcast möglich machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch euren Beitrag leisten, indem ihr uns abonniert und eine gute Bewertung dalasst. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.